Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Wenn ihr diese Worte vor dem Interview hört, dann seid ihr Supporter des Advantage-Podcasts bei Patreon. Dafür schon mal ein fettes Danke, damit sorgt ihr nicht nur dafür, dass Yannick diese ausführlichen Interviews und Sonderfolgen für euch gewissenhaft und regelmäßig, wie zu Beginn der Corona-Zeit, weiterführen kann. Ihr unterstützt außerdem seine weitere Arbeit als unabhängiger Journalist im Doping-Bereich und der Sportpolitik. Im Gegenzug erhaltet ihr früher und exklusiv die gesamten Interviews, so wie jetzt die kommende Folge. Danke euch und viel Spaß beim Zuhören. Folge 24.
Roger out und damit hallo zu Folge 24 des Advantage Podcasts. Zwischen den Jahren, die letzte Folge des Jahres 2020 und damit des ersten Jahres dieses Podcasts. Ich habe es ja eben gesagt, Roger out, das ist die Überschrift dieser Folge. Wir nehmen ganz frisch heute auf, Mittwoch. Mittag, heute Abend kommt die Folge für Patreons online und seit knapp 3 Tagen wissen wir, dass Roger Federer nicht bei den Australian Open starten wird und sein lang ersehntes, zumindest für die Fans lang ersehntes Comeback verschoben hat auf Ende Februar und darum soll es heute in dieser Sondersendung gehen und ich habe mir Unterstützung geholt, um das bestmöglich aufzubereiten. Er ist seit mehr als 25 Jahren Sportredakteur beim Schweizer Tagesanzeiger und der Sonntagszeitung, hat mehr als 50 Grand Slams besucht, kaum einer kennt ihn besser, den Roger Federer, hat auch ein Buch geschrieben über Roger Federer mit ganz vielen Essays, das jetzt neu und überarbeitet mit 5 neuen Kapiteln auf den Markt gekommen ist. Ich freue mich, dass er sich Zeit genommen hat für mich. Hallo Simon Graf.
Hallo.
Simon, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Du hast ja auch gerade viel zu tun, jetzt gerade auch mit der Roger Federer-Personalie. Das ist bestimmt bei euch in der Schweiz ein ganz großes Thema. Deswegen weiß ich es sehr zu schätzen. Ja, die Stammhörerinnen und Hörer wissen natürlich, dass ich am Anfang immer eine nicht ganz so ernst gemeinte Frage stelle. Du musst mir gleich mal sagen, ob das, was ich recherchiert habe, stimmt. Du wohnst ja mit deiner Familie in Kitzberg am Zürichsee und ich habe gelesen, dass dort in der Nähe auch das Freibad ist, wo Roger Federer manchmal hingeht. A, stimmt das? Und B, wie oft hast du ihn denn schon in Bademontur dort gesehen?
Ja, das stimmt, ja. Also Roger wohnt ja auch am Zürichsee. Er ist ja dabei, ein neues Heim zu bauen. Allerdings auf der anderen Seite des Zürichsees bei Rapperswil. Und ich habe ihn getroffen im Hallenbad bei uns. Das ist ein sehr schönes Hallenbad. Einmal habe ich Mirka mit den Kids getroffen dort und im Freibad habe ich ihn noch nie gesehen, also am See unten, aber da zum Beispiel meine Nachbarn haben mir da schon Selfies mit Roger geschickt und die waren ganz entzückt, wie locker er drauf war und mit allem plauderte. Und ich sehe ihn interessanterweise ab und zu zufällig. Die Schweiz ist ja ein bisschen kleiner als Deutschland, also ich habe ihn beispielsweise im Sommer, als ich mit meinen beiden Töchtern am Wandern war in Engadin, bei Pontresina habe ich ihn getroffen. Das war recht witzig. Wir sind dann beide zurückgeritten mit der Pferdekutsche, also er in einer anderen natürlich als ich. Und ich habe ihn sicher schon 4-5 Mal getroffen, einfach so auf der Straße oder wie im Freibad. Und damals, als ich ihn getroffen habe bei uns im Hallenbad, das war nach dem French Open letzten Jahres, als er verloren hat im Halbfinale gegen Rafael Nadal. Das war 3-4 Tage danach und er musste ein bisschen Family Time nachholen, weil er war ja zum ersten Mal an einem Grand Slam gewesen ohne Familie und dann war er mit seinen beiden Töchtern war er dort, hat die zum Schwimmunterricht gebracht, weil sie möchten ja jeweils die Sprache, die Muttersprache von Mirkas Eltern auch ein bisschen fördern. Und da gibt es eine sehr gute slowakische Schwimmlehrerin. Und ich glaube, die war sogar mal an Olympia. Und die hat dann die beiden Girls ein bisschen getrimmt. Und Roger war da in der Cafeteria und hat bisschen geplaudert mit mir und meiner Tochter.
Sehr schön. Das gibt es ja immer so ein bisschen so als Vorurteil, dass man sagt, ja, Roger Federer, obwohl er seinen Superstar-Status hat, kann in der Schweiz eigentlich sehr zurückgezogen leben, ohne Bodyguards und kann da auch privat umgehen, aber das stimmt wirklich so, ne? Also das Gemüt der Schweizer ist so, dass er trotz seines Status relativ normal leben kann. Kann man das so sagen?
Kann man schon so sagen, ja, wobei eben wir haben uns da, wir waren eine gute Stunde zusammen und das kam und wir waren so ein bisschen in einer Ecke, also man hat uns nicht auf den ersten Blick gesehen. Und er musste dann schon ab und zu ein Selfie mit den Leuten machen. Also ich würde sagen, etwa 10, 15 Mal wurden wir, ja, musste ich da Fotos machen von den Leuten mit Roger. Aber die Leute sind extrem zurückhaltend, also haben sich auch entschuldigt. Es tut uns unglaublich leid, Roger, aber ich habe sie noch nie gesehen. Darf ich bitte ein Foto machen? Eine hat gesagt, sie ging mit seiner Schwester, hat sie die Schule besucht früher und er war extrem geduldig. Also er ist sich natürlich diese Situation gewohnt. Ich glaube, wenn er mit den Kids ist oder mit der Familie, dann hat er schon nicht so viel Verständnis, wenn er immer wieder angesprochen wird. Aber wenn er alleine ist, wie damals, also ich habe seine Geduld habe ich bewundert. Ich denke, ja, 10, 15 Mal wurden wir unterbrochen, aber die Leute sind schon sehr zurückhaltend und jeder will dann natürlich seine Geschichte erzählen, wie er das letzte Mal mitgefiebert hat oder wie sie den Halbfinale in Paris erlebt haben. Und jeder hat so seine Roger-Geschichte. Aber ist sicher anders als in anderen Ländern, wo dann gekreischt wird und so. Also die Schweizer sind schon ein bisschen zurückhaltender.
Stimmt. Trotzdem ist es ein schwieriger Spagat, den er da, glaube ich, täglich zu begegnen hat. Den hast du ja auch ganz gut jetzt gerade beschrieben. Simon, auch bei dir stelle ich kurz die sozialen Medien vor. Falls ihr Simon Graf noch nicht folgt, könnt ihr das auf Twitter tun. Simon Graf und eine 1 dahinter ist der Name auf Twitter. Dürfte aber auch schon reichen, wenn ihr Simon Graf eingibt. Graf mit G-R-A-F. Und die sozialen Medien dieses Podcasts ist auf Twitter zu erreichen unter AdvantagePOD, auf Instagram, wo ich am meisten mache, Advantage-Podcast. Vielen Dank. Mittlerweile stand Mittwochmittag an 935 Follower. Wir gehen langsam auf die 1000 Follower zu. Und auch auf Facebook habe ich eine Seite Advantage Podcast in einem Wort zusammengeschrieben. Auf allen drei Kanälen stelle ich immer die Folgen online, sie kommen überall online auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und zum Schluss, bevor wir einsteigen, noch ein großes Dankeschön zum Jahresende an mittlerweile 38 Supporter bei Patreon. Ihr wisst das ja mittlerweile, der neueste Patreon ist Robert und auch, das hat mich ganz besonders gefreut, Daniel Massua, der Gast aus der letzten Sendung, ist sozusagen der erste Gesprächsgast und Tennisprofi, der auch ein Monatsabo abgeschlossen hat, weil er gesagt hat, dass er bisher die freien Folgen auch gehört hat und jetzt kann er praktisch die ganzen Teile hören. Vielen Dank dann an dieser Stelle und an alle anderen 37 Patreons auch und vor allem an Yvonne und Jonathan, die beiden ersten Patreons waren und von Anfang an unterstützen. Das Prinzip ist klar, die neue Folge geht stets mittwochabends online, ausschließlich für Supporter bei Patreon. In ganzer Länge, 3 Werktage später, geht die Folge dann überall kostenlos und frei in komprimierter Fassung online. Und dann steigen wir auch schon ein. Das mache ich mit allen Journalisten, Simon, ein bisschen am Anfang, dass wir ein bisschen über Journalismus sprechen. Und von dir würde ich am Anfang gerne wissen, wie bist du eigentlich schon zum Journalismus gekommen und dann auch mit dem Schwerpunkt Sport, den du entwickelt hast?
Ja, also mein älterer Bruder war Journalist früher. Heute ist er im Agentenbusiness tätig. Also er ist vor allem im Fußball tätig, im Internationalen und auch ein bisschen im Schweizer Eishockey. Hat mal übrigens Lucien Favre vertreten, den Fußballtrainer, den ihr alle kennt vermutlich. Und ja. Also im Fußball kenne ich mich nicht so aus, aber da ist er ziemlich aktiv. Und er war früher Journalist und er ist zehn Jahre älter als ich und ich bin dann quasi auf seinen Spuren gewandelt. Ich war schon immer ein großer Sportfan, Eishockey und Tennis. Also und habe eigentlich, konnte eigentlich meinen Traum verwirklichen. Also ich schreibe ja über Tennis und über Eishockey und ja, ist immer noch mein Traumberuf, obschon sich natürlich die Rahmenbedingungen etwas verändert haben, der Wind ein bisschen rauer geworden ist, aber ja, es macht unglaublich Spaß, quasi mit seinem Hobby das Geld zu verdienen. Ich kann das wirklich so sagen. Und man trifft auch immer wieder gute Leute, sowohl im Tennis wie im Eishockey. Und das macht mir total Spaß.
Das mit dem rauen Wind hast du schön beschrieben, kann ich bestätigen. Es macht trotzdem jeden Tag noch sehr viel Spaß. Auch diese Balance hast du sehr gut beschrieben. Wann bist du denn zum Schweizer Tagesanzeiger gekommen und unter welchen Umständen und was hast du am Anfang da gemacht?
Ja, ich glaube, ich war 18. Da habe ich so über Regionalfußball so kleine Matchberichte verfasst. Mein Bruder hat mich da eingeführt und ja, also das war ich habe klein angefangen, also mich wirklich hochgearbeitet. Ich habe das 2-3 Jahre gemacht. Ich war noch ein Jahr in den USA, da war quasi Pause. Aber mein Traum war immer, über Eishockey zu schreiben und Tennis. Und ich konnte dann einsteigen beim Eishockey und später, so kurz bevor Roger dann wirklich groß geworden ist, dann auch im Tennis. Also ich glaube 1996 habe ich mit Tennis begonnen. Damals waren wir Medienpartner bei der Swisscom Challenge. Das war das Frauenturnier in Zürich, Kloten, beim Flughafen. Und das war top besetzt. Octagon hat das jeweils besessen. Und da waren die Besten dabei. Venus Williams, Serena, Martina Hingis natürlich, Sharapova, alle waren dort, ohne Ausnahme. Und das war über Jahre, war das ein absolutes Top-Turnier. Und da konnte ich dann, habe ich zuerst mal das Turniermagazin verfasst. Hatten wir so eine Daily, immer mit Interviews mit den Spielerinnen und so weiter. Und das war für mich so der Einstieg und war total spannend. Konnte ich so ein bisschen auch hinter die Kulissen blicken, hatte quasi einen Premium-Zugang zu den Spielerinnen. Ich habe dann täglich ein Tagebuch mit einer verfasst, in der sie so ein bisschen über das Tourleben gesprochen hat und so.
Ah, cool, okay.
Und dann für die Zeitung habe ich dann ab dieser Zeit habe ich dann begonnen, über Tennis auch zu schreiben. Und dann kam Roger hoch. Ich denke, es war gutes Timing für mich. Also ja, 2001 war mein erstes Grand Slam Turnier in Paris. 2002 war mein erstes Wimbledon und damals war es noch so, wenn du eine Center Court Akkreditierung gehabt hast, da warst du wirklich, also da hast du dazugehört und weil ich für eine große Zeitung geschrieben habe, konnte ich die gleich erben und ich bin dann, ich kann mich noch gut erinnern, erster Tag bin ich ganz stolz mit meiner Akkreditierung auf den Center Court rübergelaufen vom Mediencenter und da war Federer gegen Ancic. Und ein Jahr zuvor hatte Roger ja Pete Sampras geschlagen und alle dachten, ja, jetzt ist ein großes Jahr, er auch. Und die ganze Familie war dort. Ich glaube, sie hatten ein großes Haus gemietet für 3 Wochen. Und dann nach 90 Minuten war das Ganze vorbei. Roger hatte keine Chance, war ausgeschieden in 3 Sätzen gegen Ancic, den man noch nicht so gut kannte. Und ja, das war für mich ein harter Einstieg in Wimbledon, aber danach haben wir noch sehr viele schöne Momente erlebt mit Roger bis jetzt. Und ich hoffe, es gibt noch ein paar.
Die Tennis-Freaks unter euch, die wissen das natürlich, Mario Ancic, ein ganz gefährlicher Kroate zu der Zeit gewesen. Sehr interessante Anekdote. Zwei Fragen anschließend dazu. Zum einen, gab es bei dir bei der Zeitung zu der Zeit sozusagen keinen Andrang, also wurden da nicht die Ellenbogen ausgefahren, wer zu den Slams fahren kannst, dass du das als junger Journalist sozusagen direkt machen durftest? Und wo stand das Schweizer Tennis in den 1-2 Jahren, bevor Roger Federer angefangen hat, große Turniere zu gewinnen?
Ja gut, also ich kam damals als zweiter Journalist dazu, mein Kollege René Stauffer hat mich dann, ich kam zu René Stauffer dazu, meinem Kollegen, weil das Tennis immer größer wurde, auch in der Schweiz und Martina Hingis hatte ja schon ihre große Zeit, lag hinter ihr, aber man merkte schon, dass das Tennis war, wurde immer wichtiger in der Schweiz. Und wir hatten ja schon länger Erfolge gehabt, Marc Rosset, Olympiasieger 1992, dann Jakob Lasek, der erste, der an einem ATP Finals mitspielte. Und es wurde immer größer und deshalb stieß ich da dazu als zweiter Mann und habe die ersten Jahre so meine Spuren abverdient. Und dann als Roger Grand Slams zu gewinnen begann, war es dann eh. Also das war eigentlich bis jetzt unsere Nummer 1 Sportart, oder Roger ist unsere Nummer 1, also wobei das Interesse schon sehr groß ist am Tennis, auch wenn Novak Djokovic mal wieder was getan hat, das vielleicht nicht alle gut finden, dann ist das bei uns wird das sehr gerne gelesen und angeklickt.
Es ist wirklich auch so, also dass ein bisschen zugespitzt ist, auch auf die Bad Guy, Good Guy Schiene, gerade zwischen Federer und Djokovic, in der Schweiz jetzt speziell?
Bad Guy, Good Guy, ist vielleicht ein bisschen überzeichnet. Also ich meine, Djokovic hat auch seine Fans, aber in der Schweiz ist natürlich, schon so, dass man sieht ihn ein bisschen als Störenfried in der ganzen Geschichte, oder? Also Nadal hat man noch, würde ich sagen, hat man akzeptiert mit den Jahren, dass der halt auch ein bisschen mitgemischt hat bei den Grand Slam-Titeln, aber bei Djokovic ist man immer noch ein bisschen skeptisch. Und ich finde ihn persönlich, also ich habe ihn schon ein paar Mal näher erlebt, und ich finde ihn, Djokovic, total sympathisch, also im persönlichen Umgang. Ich finde, er hat sich natürlich in diesem Jahr schon ein paar Geschichten geleistet, die ein bisschen problematisch waren, und aber sehr, sehr spannende Figur. Also ich fand zum Beispiel auch seine Instagram Live-Chats, das Self-Mastery-Project, das er gemacht hat, fand ich zum Teil sehr spannend, mit Wim Hof, dem Iceman zum Beispiel. Also ich finde, ich finde nicht alles schlecht, was er tut, und ich bemühe mich auch sehr differenziert über ihn zu schreiben. Also ich habe zum Beispiel auch ein Interview gemacht mit Sascha Osmo, den du ja hier auch im Podcast hattest, und um ein bisschen auch ein bisschen eine andere Seite zu zeigen. Und ich finde, also das ist schon wichtig, auch in der ganzen, Klickflut, oder dass man sich schon bemüht, differenziert zu berichten. Und gerade wir sind ja eine seriöse Zeitung, sage ich mal, und ich finde es schon wichtig, dass man auch die Hintergründe aufzeigt. Und ich habe mir zum Beispiel, als ich über dieses Self-Mastery-Project geschrieben habe von Djokovic, habe ich mir alle Folgen angesehen, also um mir wirklich ein Bild machen zu können. Und natürlich gibt es diese Passage mit dem dreckigen Wasserheilen und alles, aber es gibt auch sehr viele interessante Dinge. Und ich denke, wenn man das ein bisschen differenziert betrachtet, kann man da auch einiges rausziehen. Also ich meine, ich muss sagen, die Karriere, die Djokovic gemacht hat, ist unglaublich beeindruckend. Also er hatte eigentlich gar keine Chance neben diesen beiden, neben Nadal und Federer, und hat sie trotzdem genutzt. Also da muss man schon den Hut ziehen.
Cool, dass du es ansprichst. Ich habe nämlich damals, Sascha hat das Wortlaut-Interview, den Ausschnitt der Tageszeitung damals auf Instagram gepostet. Da habe ich das gesehen, dass du das Interview mit ihm gemacht hattest, und dann habe ich mir das auch direkt auf meinen Notizblock notiert, dass ich gerne auch mal mit Sascha sprechen würde, weil ich das Interview und die Einordnung, das war ja kurz nach der Disqualifizierung, glaube ich, bei den US Open, fand ich auch sehr transparent und ambivalent formuliert. Fand ich gut. Du hast eben schon ein bisschen angekratzt, deine Auffassung von gutem Journalismus, dass man da differenziert an die Sachen rangeht. Was sind denn so deine anderen Grundsätze, wenn du das ein bisschen beschreiben könntest? Was macht für dich guten Sportjournalismus aus?
Ja, also Der Journalismus ist ja in einem extremen Wandel. Also bei uns ist das zumindest so, bei unserer Zeitung und auch in der Schweiz allgemein. Also wir sind inzwischen, also der Umstieg auf Mobile First oder Online First, der ist in den letzten 2-3 Jahren vollzogen worden. Und wir werden sehr stark daran gemessen, auch wenn das nicht lohnrelevant ist, ob eine Geschichte performt oder nicht online. Also wie viele Klicks sie kriegt, wie lange die Leute drauf sind. Und da wir eine Bezahlzeitung sind, auch wie viele Leute, die nicht Abonnenten sind, zusätzlich was bezahlen. Also du bei uns bezahlst du 2 Franken für eine Tagesausgabe. Und wenn ich da eine richtig gute Geschichte habe über Roger zum Beispiel, dann gibt's vielleicht 700 Leute, die nicht Abonnenten sind, die das kaufen. Und das natürlich klingt jetzt nicht so wie eine große Zahl, aber 700 Leute, die bereit sind, was zu bezahlen für einen Artikel, die haben ja dann schon mal, da hast du eine Grundbereitschaft geweckt, um vielleicht auch später mal Abonnent zu werden oder um vielleicht auch später mal wieder was zu kaufen. Und das ist im Moment unser Fokus. Und was ich einfach ein bisschen problematisch finde, ist so die ganze Clickbait-Geschichte und die ganze, ja, ich meine, man kann ja im Tennis, ich könnte täglich drei Geschichten abschreiben über Kyrgios, über Djokovic, was er jetzt wieder für ein Logo hingehalten hat in die Kameras, über etc., über die Frauen. Und ja. Ich finde einfach, was mir ein bisschen, also ich habe da ein bisschen Mühe damit, dass ich probiere eigentlich immer, wenn ich eine Geschichte schreibe, dann möchte ich doch einen Zusatznutzen auch geben. Also ich möchte es ein bisschen einordnen oder ich hatte das Glück, dass ich die letzten 20 Jahre auf der Tour war und ich kenne viele Leute und im Tennis, im Eishockey und wenn ich eine Geschichte, wenn ich auf eine Geschichte stoße, dann möchte ich, wie jetzt mit Sascha, dann möchte ich ein bisschen auch über die Hintergründe schreiben, oder? Also was findet jetzt ein serbischer Journalist, der Novak kennt, zu dieser Sache? Oder wenn ich eine Geschichte schreibe über einen Schweizer Eishockeyspieler, einen Zürcher Eishockeyspieler, der jetzt in die National Hockey League geht, zu Chicago, dann möchte ich wissen, ja, wie schätzt das ein NHL-Experte von Sportsnet ein? Also ich möchte ein bisschen was zusätzlich geben und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass das nicht verloren geht. Und was mir auch wichtig ist, ist, dass man auch mit den Leuten spricht. Also ich meine, heutzutage haben wir ja so viele Möglichkeiten, um mit Leuten in Kontakt zu kommen. Du hast mich via Twitter, hast du mich kontaktiert und dann kamen wir ins Gespräch. Und man hat eigentlich so viele Möglichkeiten und ich glaube, dieser Austausch ist wichtig. Also ja, und auch die Leute kennenzulernen, mit den Leuten zu sprechen. Und ich habe zum Beispiel sehr gerne eine Geschichte gemacht mit Marc-Andrea Hüsler. Der ist jetzt die Nummer 3 oder 4 in der Schweiz. Der hat ein super Jahr gehabt. Der ist jetzt auch in die Top 150 vorgestoßen.
Und hat in Deutschland auch einen Challenger gewonnen Ende des Jahres.
Genau.
Ein paar Monate.
Genau, und der spielt, also meine jüngere Tochter spielt zufällig im gleichen Tennisclub wie er. Mit ihm darüber zu sprechen, wie es war, diese Monate mit Corona, sich da hochzuarbeiten. Er hat so einen Schweizer Weg gewählt, dass er zuerst mal seine Maturität abgeschlossen hat und er es dann auf Tennis gesetzt hat. Und das finde ich irgendwie, ich finde es wichtig, dass man die eigenen Geschichten kreiert und mit vielen Leuten spricht. Das ist für mich eigentlich Journalismus. Also ist für mich nicht Journalismus, nur Geschichten abzuschreiben oder nur auf eine lustige Headline zuzuspitzen, weil ich möchte schon ein bisschen den Mensch auch noch spüren dahinter. Und ich merke schon, gerade im Tennis, ja, kannst du als Schreibtischtäter, kannst du relativ viel große Publizität erreichen. Aber für mich ist es echt wichtig, dass man auch dahinter blickt und dass man wirklich mehr, dass man die Menschen auch kennenlernt. Das ist für mich sehr wichtig.
Ja, definitiv. viel gesagt, um das nochmal einzuordnen. Ich finde nämlich zum Beispiel, wenn du die Zahl 700 als Tagespass nennst und sagst, sie klingt nicht so groß. Ich finde sie bei allem, was ich weiß und weiß, wie schwer es auch große Publikationen haben, diese Transformation in der digitalisierten Welt zu schaffen und dass Leute dafür eine Zahlungsbereitschaft haben. Ich finde die Zahl schon sehr groß und ein richtiger Schritt. Ich probiere das ja hier mit dem Podcast in ganz kleiner Version auch und habe das Gefühl, dass Leute schon eine Zahlungsbereitschaft haben, wenn sie mit dem Journalismus zufrieden sind. Man muss halt immer irgendwie die Balance halten. Da habe ich aber auch noch keine Lösung für gefunden, wie es in Zukunft sein soll, dass man allen Menschen praktisch Informationen trotzdem zugänglich macht. Das ist auch ein schmaler Grat, wie man da die Balance hält. Deswegen fand ich es cool, dass du es nochmal ausgeführt hast. Und dass man mit den Leuten spricht, finde ich auch, ist auch nur das Wichtigste. Aber da muss man natürlich dann auch lange gut arbeiten und sich diese Kontakte erarbeiten, so wie du es natürlich in den letzten 25 Jahren gemacht hast. Ich bin jetzt noch nicht ganz 5 Jahre dabei. Ich merke jetzt, dass es mir zum Beispiel dieses Jahr dann viel leichter gefallen ist, weil dann nach 2-3 Jahren ein paar Gesprächspartner mich schon kennen oder meine Arbeit kennen und mir eher vertraut haben und dann ein bisschen einen Vertrauensvorschuss gegeben haben, auch mit dem Podcast. Das muss man sich aber hart erarbeiten und dann kann man auch mal zum Beispiel, das ist zumindest meine Erfahrung, auch mal was Kritisches schreiben, was die Sportler und die Gesprächspartner respektieren, weil sie wissen, der macht seine Arbeit ordentlich und lobt dann auch wieder an anderer Stelle, wenn es angebracht ist. Aber es ist auch das ist ein schmaler Grat, da immer die Balance zu halten. Die letzte Frage zu diesem Sektor. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, du hast ein Buch geschrieben über Roger Federer, das auch den Namen trägt, Roger Federer, und hast jetzt Ende dieses Jahres eine groß überarbeitete neue Fassung rausgebracht mit 5 neuen Kapitel. Also das Buch besteht aus Essays, also aus mehreren, jetzt 20 Kurzgeschichten. Was ist denn dein persönliches Lieblingsessay? Hast du da eins, das du favorisierst?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, also von den neuen, von den 5 neuen Kapiteln finde ich sicher jenes über seine Familie, finde ich, ist mein Lieblingskapitel, weil ich da auch ein bisschen, also ich schreibe da auch über meine Begegnung mit Roger zusammen mit meiner Eltern und Tochter im Hallenbad und dann spinne ich den Faden weiter, ja, wie dann, wie er als Familienvater, Familienmensch funktioniert und ich habe da die Schweiz ist ja klein und ich habe da viele Informationen zusammengetragen, auch wie er so in den Bergen ist, in der Lenzer Heide, wie die Kinder mit anderen Kindern umgehen und was er da, welche Werte er da zu vermitteln versucht. Und logischerweise habe ich auch, ich bin Vater einer 8- und 5-jährigen Tochter, wir haben so ein bisschen einen ähnlichen, Erfahrungshintergrund und ich finde, ja, ich fand, das war für mich, habe ich sehr, sehr gerne recherchiert und geschrieben. Roger ist ja ein bisschen zurückhaltend, was die Informationen über seine Kinder angeht, was ich total verstehe. Und ich konnte da ein paar Dinge herausrecherchieren, die noch spannend sind. Und ich habe, ja, was ich auch für mich als Vater war es spannend. Wir haben uns auch ein bisschen unterhalten über dieses Thema, als wir uns dort getroffen haben. Und ist ja sicher nicht einfach, den Kindern ein normales Leben zu vermitteln, ob schon sie in einer Welt aufwachsen, die total, also total privilegiert ist und sehr speziell ist mit all den Reisen, mit Dubai, mit den Bergen und so weiter. Und Roger ist ja in einer normalen Mittelstandsfamilie aufgewachsen in der Schweiz und er bemüht sich schon, das noch rüberzubringen. Und was noch witzig war, zum Beispiel, als wir uns dort im Hallenbad getroffen haben, hat er einen Karottenkuchen gekauft für Charlene, glaube ich. Sie war die Erste, die dann gekommen ist. Ein bisschen geplaudert hat auch mit meiner Tochter. Und dann hat Roger gesagt, die Hälfte ist für dich und die andere Hälfte musst du aufsparen für deine Schwester, die später kommt. Und das fand ich, also du merkst, ist ihm sehr wichtig, dass er gewisse Werte auch vermittelt, dass er nicht sagt, ja, nimm doch du einen Karottenkuchen, wenn du ihn nicht fertig isst, ist egal, ich kann noch 5 weitere kaufen, sondern dass er sagt, nee, ist wichtig, dass du nur das isst, dass du eine Hälfte isst, dass du teilst mit deiner Schwester. Ja, für mich als Vater war das auch spannend, wie er mit seinen Kindern umgeht. Ich habe ihn schon ein paar Mal erlebt, wie er auch als Familienvater ist. Deshalb war das für mich ein sehr spannendes Kapitel. Was ich auch sehr gerne geschrieben habe, war das Kapitel darüber, über seine Liebe zu diesem Spiel und auch was ihn noch antreibt. Und wenn man ihn erlebt, beispielsweise mal im Training in Wimbledon oder so, wie er da auf dem Platz ist als 39-Jähriger oder 38-Jähriger und immer noch diese Freude hat mit diesen Bällen. Und ja, das ist schon, das Kapitel heißt, es muss Liebe sein. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Aber ja, wenn ich vielleicht 2 nennen müsste, diese 2, aber ich denke, ja, ich habe probiert, einfach den ganzen Charakter und die Faszination Roger Federer zu zeichnen. Und ich wollte nicht ein Buch schreiben, das chronologisch vorgeht, sondern mehr so ein bisschen verschiedene Aspekte dieses Menschen und dieses Sportlers aufzeigen. Und wenn man das dann alles gelesen hat, die verschiedenen Kapitel, die kann man einzeln lesen, dann sollte sich das Bild vervollständigt haben. Und bis jetzt habe ich sehr gutes Feedback gekriegt. Also unsere 2. Auflage des neuen Buchs ist schon ausverkauft und ab jetzt wird wieder gedruckt und ab Mitte Januar gibt es dann die nächsten Exemplare zu erwerben.
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, dass es wieder so gut läuft. Das ist auch wenn es nicht von Roger Federer sozusagen autorisiert ist, er weiß ja auch von dem Buch und du hast natürlich auch ein enormes Repertoire an Sachen, die du schreiben kannst. Natürlich, ich habe es ja eingangs erwähnt, auf wie viele Grand Slams du schon warst, Dutzende, unzählige Pressekonferenzen, hast natürlich auch Einzelgespräche, nicht nur privater Natur, sondern auch Einzelinterviews mit ihm geführt und dann natürlich auch einen sehr intensiven Zugang, weshalb ich dich auch sehr gerne heute in den Podcast geholt habe. Und weil du es ja erwähnt hast, momentan ist die neue Auflage ausverkauft. Simon war bereit, trotz dessen, dass es gerade nicht so leicht ist, an Exemplare zu kommen, für diesen Podcast ein Exemplar zur Verfügung zu stellen. Und weil ich meinen Patreons noch nicht so viel zurückgeben konnte bisher, außer den Folgen, die euch hoffentlich gefallen, möchte ich dieses Exemplar unter den 38 Patreons und denen, die vielleicht diese Woche noch dazukommen, verlosen. Alle Infos und die Auflösung erfahrt ihr dann auf meiner Insta-Seite advantage-podcast und natürlich hier im nächsten Podcast. Ja, noch die letzte Frage zu deinem Leben als Journalist oder vielleicht zu dem Buch. Ich stelle es mir relativ schwer vor, wenn man so ein Buch schreibt, so eine Biografie, den Mix zu schaffen zwischen Nähe und Distanz und vielleicht, wenn man auch kritische Parts oder diskutable Parts reinbringen will. Wie hast du das versucht anzugehen? Weil du musst natürlich ja auch weiter mit Roger Federer sozusagen, du siehst ihn ja regelmäßig und das Team, du brauchst den Zugang und die Gesprächspartner. Wie fängt man das auf?
Ja, ist klar. Also ich meine, ist bei Roger sicher so, dass er nicht alles falsch gemacht hat die letzten 20 Jahre. Das heißt, ist sicher kein, das Buch ist sicher kein Verriss. Ich versuche einfach den Menschen, sehr nahe an den Menschen zu gehen, also ein bisschen aufzuzeigen, wie er tickt. Was sicher was man kritisch sehen kann oder was ich auch kritisch, also was sicher ist, also Roger ist keiner, der es allen recht machen will. Also Roger geht seinen Weg und er macht keine Kompromisse und deshalb ist er auch so erfolgreich. Und das schreibe ich auch in dem Buch. Es gab, also beispielsweise mit Tony Roach, als er gespürt hat, das irgendwie klappt das nicht mehr, hat er ihn von einem Tag auf den anderen hat er die Zusammenarbeit beendet. Also er hat auch
Kannst du noch mal ganz kurz erklären, Entschuldigung, dass ich unterbreche, kannst du noch ganz kurz erklären, wer Tony Roach ist, für die Leute, die mit dem Namen nichts anfangen können?
Ja, logisch. Ja. Also Tony Roach ist ja eine australische Legende und er war Coach von Roger für gut 2 Jahre und er hat ihn eigentlich geholt, um mal das French Open zu gewinnen. Und nach einer gewissen Zeit hat Roger dann gespürt, dass es irgendwie nicht mehr weitergeht. Und hat ihn dann, ich glaube, zwei Monate vor dem French Open hat er die Zusammenarbeit beendet. Und also ohne große Sentimentalitäten. Also Roger ist keiner, der Kompromisse gemacht hat. Deshalb ist er auch so erfolgreich geworden, oder? Also ich meine, ein gutes Beispiel ist auch Peter Carter, der ja leider verstorben ist. Eigentlich sein erster richtiger Coach oder einfach ein sehr wichtiger Coach, sagen wir mal, für ihn und für seinen Stil. Als sich Roger dann losgelöst hat von Swiss Tennis und mehr auf der Profitour zu reisen begann, wäre eigentlich die normale Entscheidung gewesen, dass er Peter Carter mitnimmt als seinen Coach, dem er auch sehr viel zu verdanken hatte und der sehr ein feiner Mensch war. Und Roger hat dann aber gedacht, ich brauche vielleicht einen, der die Tour noch besser kennt oder der noch mehr Erfahrungen gesammelt hat auf dieser Bühne, und hat sich dann für Peter Lundgren entschieden, den Schweden, den Mann mit den langen Haaren, der so ein bisschen als neuer Björn Borg mal gegolten hat. Und mit ihm hatte er dann auch das erste Wimbledon gewonnen, 2003. Und das war für Peter Carter eine sehr harte Entscheidung. Und ich glaube, ich zeige schon auch auf, dass Roger einer ist, der sehr kompromisslos seinen Weg gegangen ist. Also er ist sonst wäre er nie dorthin gekommen, wo er ist. Und er wird auch sehr kompromisslos vermarktet. Also sein Manager Tony Gotzig, der holt das Maximum raus. Es gab ja auch den Konflikt mit Basel, als Roger Brenwald, der Turnierdirektor, fand, ja, Roger könnte ein bisschen dem Turnier entgegenkommen, und die Verhandlungen hat dann aber Tony Gotzig geführt, weil das so Usus ist, weil Roger die Verhandlungen nicht selber führt, und das hat dann zu Konflikten geführt. Also ich glaube, Roger ist nicht der geworden, der er ist, weil er es allen recht machen wollte, sondern weil er wirklich seinen Weg gegangen ist, und diese Seite zeige ich auch auf. Auf der anderen Seite ist er natürlich einer, der, ich denke, dem das Tennis sehr viel zu verdanken hat mit seiner unkomplizierten Art. Vielleicht ist das so ein bisschen eine Schweizer Art, ich weiß nicht, aber er ist einer, der eigentlich mit allen spricht, also mit allen gleich ist. Also er ist mit dem Putzpersonal, das behandelt er gleich wie den Chairman. Und ich finde, das ist so, das finde ich eine sehr große Qualität von ihm. Also einfach diesen Respekt, den er allen gegenüberbringt, und er denkt auch nicht in Kategorien oder in Kasten oder in, dass er sagt, diese Leute sind wichtig, die sind weniger wichtig, die sind auf einer anderen Stufe. Und ich glaube, das hat auch so diese Art, das wäre sicher auch interessant mal zu thematisieren. Das hat mir auch beispielsweise Christopher Kaas bestätigt, wie er in der Umkleide mit allen witzelt und spricht. Und das finde ich eine große Qualität. Und ist klar, also mein Buch ist kein Verriss von Roger, aber ich habe sicher aufgezeigt, dass er auch kein Problem hatte, harte Entscheidungen zu treffen. Mhm.
Die Geschichte mit den Verhandlungen beim Basler Turnier, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, aber da war es doch dann auch einmal sogar so, dass das Turnier dann teuer Rafael Nadal eingekauft hat, und Roger Federer dann ohne die übliche Antrittsgage, die ja sehr hoch ist, bei solchen Superstars gespielt hat. Das stimmt so, ne?
Nicht ganz. Also es war nicht so, dass Das Turnier musste sich ja überlegen, ja, wie können wir uns positionieren, wenn Roger mal aufhört. Und das Turnier hat ja, da muss man Roger Brennwald ein großes Kompliment machen. Es waren ja schon die Roger-Festspiele jetzt, all die Jahre. Aber Roger Brennwald hat immer sehr, sehr gute andere Spieler auch nach Basel geholt. Also Novak Djokovic war dort, Del Potro, Nadal etc. Also er hat wirklich immer ein Topfeld hat er zusammengestellt. Und eine Idee war auch, dass er Nadal, ich glaube, er hat ihn mit einem Dreijahresvertrag verpflichtet, einfach, dass er eine andere Figur aufbaut, neben Roger für dieses Turnier. Es ist dann, hat er nichts gut geklappt, weil Nadal, ich glaube, zweimal war er verletzt, weil im Herbst hatte er immer ein bisschen Probleme. Aber es ist nicht so, dass Roger deswegen keine Antrittsgage gekriegt hätte, überhaupt nicht. Also Roger hat genau so gleich die Antrittsgage gekriegt. Ich glaube, es ging dann um Nachverhandlungen auch, weil der Preis von Roger gestiegen ist und dann gab es Missverständnisse etc. Und am Schluss hat dann Roger den Konflikt beendet, indem er gesagt hat, für mich kein Problem, ich spiele auch ohne Gage. Also da Antrittsgage. Okay. Und das war so nach ein, zwei schwierigen Jahren, wo man sich ein bisschen aus dem Weg gegangen ist. Und ich fand das sehr schade, aber inzwischen, ist ja klar, Roger wird, solange er spielt, wird er in Basel antreten. Ist ja klar. Und es war einfach so ein Konflikt zwischen zwei Businessmännern, könnte man vielleicht sagen. Ja.
Danke für die Erklärung, für die kleine Korrektur. Das mit dem übrigens, dass er seinen Weg geht, aber dass er auch mit allen spricht, das kann ich als junger Journalist und Reporter auch nur so bestätigen. Da pocht natürlich das Herz eines jungen Reporters, wenn man auf einer großen Grand Slam-Pressekonferenz mit Dutzenden Journalisten dann mal im englischen Teil die erste Frage oder so stellt an jemanden wie Roger Federer, die er aber immer, das schätze ich halt auch so ausführlich beantwortet. Gab aber auch mal eine Situation, die kann ich vielleicht mit dir und den Hörerinnen und Hörern auch mal teilen, wenn nicht, ob du die mitbekommen hast. Ich war damals noch fürs Tennismagazin im März 2019 beim Turnier in Miami, das erstmals am Football Stadium von den Dolphins ausgetragen worden ist. Und um Reportagen über das neue Turnier zu machen, habe dann aber auch natürlich normale Turnierberichterstattung gemacht. Und damals war ich der einzige deutsche Reporter dort und hatte dann ein exklusives 1:1 mit Sascha Zverev bekommen, der mir bestätigt hatte, dass er seinen damals noch aktuellen Manager Patricio Apay verlässt. Und da gingen dann waren schon seit zwei Wochen die Gerüchte, dass er eventuell zu Team 8 geht und von Roger Federer und Tony Gottsick gesigned wurde oder werden würde. Und dann habe ich meinen Mut zusammengenommen und habe ihn im offiziellen Teil, also Roger Federer, dann nach seinem ersten Spiel dort gefragt, was er zu den Gerüchten sagt und ob er denn schon verpflichtet worden ist. Und danach haben mir einige Reporter gesagt, dass es zum ersten Mal war in ihrer Zeit, die sie Roger Federer sehen, dass er die Frage nicht beantwortet hat. Also er hat gesagt, er möchte dazu nichts sagen, aber die Art und Weise, wie er das gesagt hat, war trotzdem sehr nett. Auch wenn er die Frage natürlich nicht passend fand oder ihn das vielleicht genervt hat, hat er sich das nicht anmerken lassen und hat jetzt nicht zum Beispiel einen jungen Reporter angezählt, wie das ja auch andere Spieler machen, sondern hat einfach nur gesagt, ich möchte nur über das Tennis hier sprechen und ich wünsche Sascha, dass er das alles regelt und zwischen den Zeilen zu lesen. Ne? Aber da hat er dann mich praktisch auch nicht dumm angemacht. Das merkt man schon, dass er da ganz genau weiß, wie er mit den Journalisten umgeht und dass er weiß auch, dass das wichtig ist für seine Außendarstellung. Das wollte ich mit euch da draußen nochmal ganz kurz teilen. Und dann kommen wir jetzt auch zur eigentlichen Situation um Roger Federer. Ich hatte ja gesagt, wir nehmen Mittwochmittag auf. Sonntagabend ist über die englische Agentur AP einen Bericht gelaufen mit Originalzitaten von Tony Gottsick, dem Manager von Roger Federer, der auf Englisch bestätigt hat, dass Roger Federer zwar einen guten Prozess hingelegt hat in den letzten Monaten, was seine Knieverletzung und die allgemeine Fitness angeht, aber dass nach Absprachen mit dem Team das Team gemeinsam entschieden hat, dass es aus langer Sicht besser wäre, das Comeback auf nach den Australian Open zu verschieben. Und er in Verhandlungen ist mit Turnieren, für Ende Februar, was das Comeback angeht. Ihr wisst ja mittlerweile, die Australian Open starten 2021 erst am 8. Februar. Jetzt hast du dich natürlich in den letzten Tagen intensiv mit der Situation beschäftigt, hast auch Artikel über die Situation geschrieben. Vielleicht kannst du alle nochmal auf den gleichen Stand bringen. Was war das eigentlich ursprünglich für eine Verletzung am rechten Knie, Simon?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ist ja so, dass Roger nie spezifisch über die Verletzung am rechten Knie gesprochen hat. Also ich weiß nur, dass der zweite Eingriff, der ja im Juni dann stattfand, der war ziemlich gravierend, habe ich gehört. Aber es hat mir nie jemand direkt gesagt, was da genau repariert wurde. Und ich glaube auch nicht, dass das Roger jemals sagen wird. Also er ist ja sehr, was seine Gesundheit angeht, ist er sehr spärlich mit Informationen. In der Regel, also er hat ja auch seit Jahren hat er die Rückenprobleme gehabt oder ja eigentlich schon seit die ganze Karriere. Also er war ja, also 2-0-3, als er Wimbledon gewonnen hat, das erste Mal ist im Jahr, ich glaube, das war die zweite Runde gegen Feliciano Lopez, ist im Jahr, hat ihm ja beim Einspielen der Rücken blockiert und konnte dann nur mit Schmerzmitteln fertig spielen. Also ich glaube, Roger hat viel mehr zu kämpfen gehabt mit seinem Körper, als er öffentlich zugegeben hat. Oder bei Nadal ist es so, ist alles sehr,
es sind alle Informationen. Das Narrativ ist ganz anders, ne?
Genau, sehr zugänglich. Und Roger möchte eigentlich nicht zu viele Einblicke geben in diese Verletzungsgeschichte. Ich meine, seit Jahren ist er mit einem eigenen Masseur unterwegs, plus mit einem eigenen Arzt, oder? Also, und das heißt, er weiß sehr genau, dass sein Körper sein Kapital ist, und ich glaube, er hat nie genau gesagt, was das rechte Knie, was das Problem war. Er hat ja zuerst gesagt, ja, es hat mich schon länger, hat mich das behindert, und es war ja auch interessant, dass im Australian Open dieses Jahr, das hat er ja Adduktorenprobleme, und ich glaube, das kam auch daher, dass er falsch belastet hat, weil er war ja nie einer, der Adduktorenprobleme gehabt hat, und Roger ist ja wirklich total fit, also ich glaube, das kam von Fehlbelastungen, deshalb hat er dann auch diese Operation gemacht im Februar, und im Juni mussten sie dann nochmals nachbessern. Ja, genau, aber ich kann jetzt medizinisch nicht genau sagen, was das war. Sicher ist, dass es gravierend war. Also er hat später wieder begonnen mit dem Training, und er war auch jetzt war er sehr spät dran. Also wir haben dann vor ein paar Wochen haben wir eine große Geschichte gemacht, in denen wir leider die News den Leuten der Federer-Community und der Tennis-Community mitteilten, dass es vermutlich nichts wird mit dem Australian Open, dass er immer noch im großen Rückstand ist mit seinem Training, dass er aktuell erst seit ein paar Wochen überhaupt um Punkte spielt. Und so wie ich höre, ist eigentlich alles okay. Also es gab keinen größeren Rückschlag mehr, aber Roger ist sehr vorsichtig, er möchte nichts riskieren, und deshalb war es auch klar, dass er das Australian Open auslassen wird. Also das war schon vor einem Monat klar. Also ich habe da mit mehreren Leuten gesprochen, die ihn auch gesehen haben, trainieren in der Schweiz, und also ist noch weit davon entfernt, auf dem Niveau zu spielen, auf dem er sein möchte. Mhm. Ich finde es schon sportlich, dass er dann Ende Februar wieder eingreifen soll auf der Tour. Mal schauen. Also
ich habe mir mal vorhin noch in der Vorbereitung den Turnierkalender angesehen, der seit gestern ja aktualisiert für die ersten 13 Wochen draußen ist. Ende Februar sind ja zum Beispiel drei Turniere, am realistischsten wahrscheinlich Rotterdam. Und genau. Anfang März wäre dann auch ein Turnier in Doha Also die beiden Turniere habe ich mir mal so rausgeschrieben als realistische Szenarien. Stimmst du mir dazu oder?
Absolut, ja. Also Dubai ist ja weiter nach hinten geschoben worden auf den 13. Ja. März. Ich bin mir sicher,
Habe ich Doha gesagt? Ich meinte Dubai, ja. Entschuldigung, ich habe Doha gesagt, aber.
Dubai. Nee, Doha gibt es auch. Doha findet vorher statt. Anfang März.
Stimmt, und
Dubai ist dann ab dem 13. Da möchte er sicher teilnehmen. Ob er dann vorher noch Rotterdam oder Doha spielt, ich denke, das muss man schauen. Also Dubai ist sicher ein Turnier, das er spielen möchte. Mal schauen, ob es für Rotterdam reicht. Ja, also ich meine, in der Halle vielleicht gar nicht so schlecht für ihn. Ist es nicht so kalt? Schnelle Bedingungen, das könnte seinem Spiel durchaus entgegenkommen. So, ich denke, so fünfstündiger Abnutzungskampf ist vielleicht nicht das, was er jetzt schon braucht im Moment.
Ja, definitiv. Hat ja auch gute Träte nach Rotterdam, ist ja, glaube ich, vor 2 Jahren auch kurzfristig da hingekommen, um die Nummer 1 zu kämpfen, wenn ich mich richtig erinnere. Bin mal gespannt. Dubai ist insofern auch ein realistisches Szenario, als liebe Hörerinnen und Hörer, dort ist er seine zweite Homebase, wo er auch wohnt und momentan auch gerade trainiert. Kannst du ein bisschen was zu dem Umfeld in Dubai sagen, mit wem er da trainiert, wie da so die Gegebenheiten sind, was du so davon weißt?
Also meines Wissens ist Severin Lüthi ist dabei. Mit wem er genau trainiert, da ist bis jetzt noch nichts durchgesickert. Ich denke, er ist immer noch im Aufbau. Also es ist noch nicht so, dass er irgendwelche Top-Spieler eingeladen hat, um mit ihm zu trainieren. Es geht für ihn jetzt zuerst mal darum, wieder das Vertrauen in den Körper zu finden und wieder zu merken, ja, wie sehr kann er an die Grenzen gehen. Von dem her ist jetzt nicht bekannt, dass ein irgendwelche Profispieler mit ihm trainieren. Dort ist natürlich dort hinter verschlossenen Türen, oder in der Schweiz war es so, da hat er in Tennishallen trainiert, die öffentlich sind, und eine Kollegin von mir, die hat dort jeweils ihre Tennisstunde gehabt, und die war total aufgelöst, als sie Roger dort gesehen hat. Das war für sie der Erlebnis des Jahres, logischerweise. Und jetzt ist es ein bisschen mehr privat. Also ich war ja letztes Jahr in Dubai für ein längeres Interview mit Roger im Hinblick auf das Match in Afrika. Und dort habe ich gefragt, ja, könnte ich mal dabei sein beim Training? Und er hat dann gesagt, nee, geht nicht. Das ist jetzt das wird hinter verschlossenen Türen gemacht. Und er ist da sehr konsequent. Also im Moment, ich denke, geht es immer noch darum, ja, dass er seinen Körper austestet und langsam wieder beginnt, an die Grenzen zu gehen. Aber Severin Lüthi wird sicher dabei sein.
Du hast ja durchblicken lassen, dass deiner Meinung nach die Entscheidung schon relativ früh gefallen ist, vielleicht schon vor 3-4 Wochen, dem Roger Federer klar war, dass die Australian Open zu früh kommen werden. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu sehr Blick in die Glaskugel ist oder aus dem Nähkästchen plaudern ist, aber was glaubst du denn, sind die Gründe, warum es jetzt bekannt wurde, also warum Toni Gottsieg jetzt an die Presse geht, Ende Dezember und das bekannt gibt? Wollte man sich noch ein Hintertürchen offen halten? Sind das taktische Gründe oder ist es aufgrund der Pandemieumstände auch so, dass man erstmal gucken musste, was denn überhaupt in welcher Form stattfinden wird?
Ja, gut, dass das Australian Open am 8. Februar startet, das wissen wir schon länger. Ich denke, Roger wollte mal nach Dubai gehen und dort ein bisschen mehr noch an die Grenzen gehen, um zu schauen, wo er steht. Und er ist ja vorletzte Woche ist er nach Dubai gereist und hat eine gute Woche trainiert, bevor er diesen Entscheid bekannt gegeben hat. Ich denke, er wollte nochmals schauen, ja, wie schnell geht es vorwärts, und finde ich auch legitim. Also ich dachte sogar, dass er erst später absagen würde, auch aus Publicity-Gründen für das Australian Open, weil Craig Tiley hat ja kein Interesse daran,
Klar.
früh bekannt wird, dass Roger nicht spielt. Aber ich finde es jetzt auch fair, dass man schon 6 Wochen vor dem Start weiß, Roger ist nicht dabei. Finde ich auch fair für die Zuschauer, die es dann vielleicht geben wird. Und jetzt kann man sich darauf einstellen. Und so hat Roger auch keinen Druck in dem Sinne, dass die Öffentlichkeit was erwartet von ihm. Es war diesmal so, dass normalerweise gibt er ja seine Infos bekannt via seine eigenen Kanäle, also Facebook oder Insta oder Twitter.
Ja.
Und diesmal war ja wirklich nur Tony Gozic, der eine kurze Mitteilung an Associated Press geschickt hat. Das war noch speziell, fand ich. Also es war sicher für ihn eine schwierige Entscheidung, weil er hat ja 2017 und 2018 das Australian Open gewonnen. Und das war ja für ihn, ist ja für ihn das Happy Slam und er ist gerne dort. Und
hat jedes Mal seit 2000 gespielt.
Genau, er wäre sicher gerne dort angetreten, aber ich meine, man muss auch realistisch sein. Roger geht nicht hin, um in der ersten Runde zu verlieren. Also wenn er antritt, dann möchte er sicher mal in die zweite Woche kommen und sich dann vielleicht in Form spielen. Also deshalb ist es sicher die richtige Entscheidung. Ich denke, er hat sicher auch in Wimbledon die besten Chancen, um nochmals was zu reißen in diesem Jahr.
Ja, vor allem unter den Umständen, gerade wenn man versucht, die letzten 10-15% wieder an Matchhärte und Fitness zu bekommen und dann in Australien 2 Wochen in Quarantäne muss, wo man nur 5 Stunden am Tag raus darf, um sein Programm abzuspulen, ist das sicherlich in so einer Phase in Dubai einfacher, wenn man den ganzen Tag so nutzen kann, wie man das will. Das hatte ich mir davor auch schon gedacht, ne?
Also, ja, genau.
Ja, genau. Tony Gozic hat ja in der Mitteilung auch von einem Gespräch mit dem Team gesprochen, beziehungsweise von der Teamentscheidung. Ist ja Severin Lüthi als Coach, der Ex-Profi Ivan Ljubicic ist schon lange dabei. Paganini, der Fitnesstrainer, hat auch einen großen Einfluss. Wenn du mal die Person so ein bisschen einordnen müsstest in dem Team, wer hat da welchen Einfluss auf so eine Entscheidung? Oder ist das nur so eine PR-Formulierung und Roger Federer hat das komplett alleine entschieden?
Nee, also Roger ist sehr gerne im Team und er vertraut, ich denke, die wichtigsten Personen sind Severin Lüthi und Pierre Paganini. Also Pierre Paganini kennt seinen Körper in- und auswendig. Möglicherweise hat er auch Rücksprache genommen mit Roland Bieder, mit dem Arzt, der ja Kniespezialist ist, der ihn auch jetzt 3-mal operiert hat, der ein großer Tennisfan, ganz ein sympathischer Mensch übrigens, und der jetzt immer dabei ist. Also ist klar, dass er, der Arzt hat sicher mitgesprochen, dann hat sicher Pierre Paganini und aus Tennissicht Severin Lüthi. Ivan Ljubicic war auch ein paar Tage in der Schweiz. Ich denke, er ist jetzt nicht im täglichen Diskurs dabei. Also die Nummer 1, also der wichtigste Ansprechpartner, was das Tennis betrifft, ist sicher Severin Lüthi, und er kennt ja Roger in- und auswendig und nicht nur den Tennisspieler, auch den Menschen. Und ich denke, diese drei haben das besprochen.
Okay. Wir haben uns ja Sonntagabend, als das bekannt wurde, kurz ausgetauscht und auch über ein mögliches Schedule, also über ein mögliches Turnierprogramm von Roger Federer im Jahr 2021 gesprochen. Roger Federer wird nächstes Jahr ja 40 Jahre alt. Die Ziele sind wahrscheinlich klar, sofern das mit der Pandemie vereinbar ist und alles stattfindet. Wimbledon und Olympische Spiele in Tokio, sein Sponsor, sein Kleidungssponsor ist ja japanischer Natur. Das hat auch eine große Bedeutung. Was glaubst du, wird das ein ganz selektives Schedule mit nur ganz wenigen Turnieren abseits der Grand Slams, oder wird das eine Art Abschiedstournee mit vielen Grand Slams? Wie würdest du die Situation, mit vielen Turnieren außerhalb der Grand Slams, wie würdest du die Situation einordnen, Stand heute?
Also sicher keine Abschiedstournee. Ich glaube, Roger, wie ich schon früher skizziert habe, also Roger wird sehr fokussiert auf seine Ziele sein. Und ich denke, er richtet jetzt mal alles auf Wimbledon aus. Also jedes Turnier, das er jetzt spielt, ist da, um Matchpraxis zu sammeln für Wimbledon. wird sich sicher auch für zwei Rasen, wird sicher zwei Rasenvorbereitungsturniere mal ins Auge fassen, aber wenn er im ersten weit kommt oder gut spielt, wird er vielleicht das zweite auslassen. Also er ist sicher sehr selektiv. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er die Sandsaison auslässt. Die Frage ist,
wäre meine nächste Frage gewesen, wie du das einschätzt.
Genau, wo kann er, also ich glaube auch, dass das Sand nicht ideal ist für sein Knie. Ich glaube, das Rutschen und so diese bisschen glitschige Unterlage, ich glaube nicht, dass das gut ist für sein Knie. Er wird also sicher keine Abschiedstournee in dem Sinne, dass er sagt, ich will mich nochmals überall zeigen. Sein Ziel ist sicher jetzt mal für seine Highlights top bereit zu sein, also sicher mal Wimbledon. Und sehr selektiv und auch wird er sicher auch, es kann auch sein, dass er kurzfristige Entscheidungen fällen muss, die da nicht alle freuen. Also ich denke, er macht sicher keine Kompromisse. Und ist klar, oder Wimbledon, Tokio, US Open stehen im Fokus und wenn das super läuft, vielleicht hängt er noch ein Jahr dran. Im schlimmsten Fall kehrt er gar nicht mehr auf die Tour zurück, weil er merkt, weil er einen Rückfall hat mit dem Knie. Es ist im Moment ist recht vieles offen, aber Roger, man sieht ja auch durch die Absage beim Australian Open, also ich meine, emotional wäre es sicher wunderschön gewesen für ihn, dort zurückzukehren, wo er 2017 sein erstes Comeback lanciert hat, aber er ist da Profi genug, um das auszublenden und um zu wissen, ja, wenn es schön werden muss, soll, dann muss ich in absoluter Topform sein und das bin ich nicht.
Du hast das jetzt sehr schön beschrieben, auch die Schwierigkeiten, dass man es nicht so gut planen kann und dass relativ viele Szenarien möglich sind. Vielleicht noch mal eine persönliche Note, eine persönliche Einschätzung. Kannst du dir vorstellen, dass Roger Federer mit einer 4 vorne auch 2022 wirklich noch eine normale Saison spielen kann? Also ist das irgendwie ein Szenario?
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.